Radio 1.
Und jetzt kommt einer der bekanntesten, ich möchte auch sagen, einer der besten Doku-Podcaster, die wir haben derzeit. Seine investigativen Formate über Ken Jebsen, über Mesut Özil oder auch über den Drachenlord haben sicher viele von Ihnen sehr gerne gehört. Letzten Endes waren es, glaube ich, sogar seine Recherchen, die dazu geführt haben, dass die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klatte neulich mal festgenommen wurde. Die Rede ist von Keschrau Behroz. Jetzt hat der brillante Podcaster zum ersten Mal Hand angelegt bei einer Bewegtbild-Dokumentation, und zwar über die Abgründe der Gaming-Industrie. Crunch, Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie heißt dieser 75-Minuten-Film. Der ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem SWR und ist ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar. Ganz herzlich willkommen, hier ist Keschrau Behroz. Habe ich zu viel versprochen?
Du hast mir eine Showbühne versprochen, spitzenmäßig.
Das war schon mal nicht ganz schlecht, oder?
Ja, danke.
Ja, dieses Podcast-Segment, da bist du wirklich einer der ganz, ganz Großen in Deutschland. Ich habe mich gefragt, woher kam der Wunsch, jetzt auf einmal noch ins Bewegtbild zu switchen? Ich behaupte ja immer, ich mache Radio, weil es so unkompliziert ist, weil man so autark ist, weil es so wenig Logistik, Wasserkopf braucht. Ging dir das nicht so, dass dich das auch geschreckt hat?
Es gibt ja sowas wie die vorbereitende Steuererklärung. Und ich habe quasi ein vorbereitendes Filmemachen gemacht, quasi 3 Jahre lang. Das ist das, was man Podcasten im Grunde genommen ist. Also für mich ist Podcasten das die Konzentration auf eine ganz bestimmte Sensorik, nämlich auf das, was man hört und die Erzählweise, die darauf auch angepasst wird. Also es ist eine wahnsinnig feine Kunstart, möchte ich meinen, in der es wirklich darum geht, diese Ohren zu bedienen. Und nach 3 Jahren denkt man sich, jetzt hat man vielleicht auch mal Lust zu gucken, was passiert, wenn man noch doch die Augen dazu tut und da noch ein bisschen weiterdenken kann. Und vor allem die Frage auch, kann ich das, was ich im Podcasting gemacht habe, auf Film übertragen? Und deswegen diese Doku.
Ja, und tatsächlich sind ganz viele Elemente, die wir von deinen Podcasts kennen und auch sehr mögen, ja auch in dieser Produktion wiederzufinden. Zum Beispiel die Tatsache, dass du als Host auch dich da sehr, sehr persönlich einbringst. Wir sehr früh von dir erfahren, dass dieses Thema Gaming für dich echt ein großes war auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du noch die Zeit findest, jetzt zu zocken, aber wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz schildern, was Zocken für dich war.
Ich bin 1994 nach Deutschland gekommen und hatte Schwierigkeiten, hier erstmal anzukommen, ist klar. Die Kinder kennen sich schon alle, die sind so im Kindergarten, sind Freunde, die übernachten beieinander.
Wie alt warst du?
Ich war 7, also im Kindergarten.
Aus Afghanistan kam ich.
Genau, aus Afghanistan. Und dann war ich hier und ich konnte die Sprache nicht. Mein erstes deutsches Wort war Winter, aber das kam auch erst spät. Das heißt, ich habe erstmal ein bisschen gebraucht. Und in diesen Jahren war es mir eine große Stütze, eben das Gaming irgendwann gehabt zu haben. 96 weiß ich, hat mein Vater mir diese Nintendo 64 gekauft mit diesem dreizackigen Controller. Und ich bin manchmal nach Hause, saß vor diesem Röhrenfernseher auf diesem Teppich im Wohnzimmer. Mein Vater im Hintergrund trinkt natürlich Tee, ist Afghane. Und ich spiele dann diese Videospiele. Und das hat mir wahnsinnig viel bedeutet, diesen Zufluchtsort zu haben. Und es hat mich auch begleitet, also bis heute, wo ich diese Industrie weiterhin auch verfolge, weil ich wissen möchte, wie es ihr geht und was da passiert und wie sich das entwickelt.
Genau, und diese Doku, die guckt jetzt richtig hinter die Kulissen, aber eben längst nicht nur hierzulande, sondern ihr habt wirklich ganz tolle Protagonisten gefunden in Frankreich, in den USA, in Deutschland begleitet die eine Protagonistin.
Kanada, Irland.
Ja, Wahnsinn. Wo habt ihr die alle hergezaubert? Wie habt ihr die gefunden?
Aus dem Internet.
Ach.
keine Ahnung. Also wir sind natürlich ein großes Team, die daran arbeiten. Unsere Regisseurin Mariska Lief, sie war quasi auch als Journalistin da unterwegs und hat da gearbeitet und hat unter anderem hat eben beispielsweise Osama getroffen in Kanada, ein Videospielentwickler, oder auch Jules in Frankreich.
Können wir vielleicht nochmal ganz kurz auch ein bisschen aufdröseln. Osama zum Beispiel war, glaube ich, der Erste aus der Gaming-Industrie, der publik gemacht hat, dass er einen Burnout hatte, ne?
Genau, das ist einer der wenigen Leute, die sich getraut getraut haben, aus der Industrie heraus rauszukommen und zu sagen, hey, mir geht's doch nicht so gut und ich habe Folgendes erlebt. Und ganz, ganz viele haben das gehört und haben sich bestätigt gefühlt oder haben sich auch gesehen gefühlt. Wie es oft so ist, da muss jemand irgendwie die Kraft finden, irgendwie nach vorne zu kommen und zu sagen, hey, das sind so Dinge, die gerade nicht stimmen in dieser Industrie. Und dann hören das ganz viele und sagen, genau so ist es, Gott sei Dank sagt es jemand. Und Osama ist einer dieser Menschen gewesen, der hat, glaube ich, 3 Burnouts erlebt in der Industrie und erzählt, finde ich, sehr einnehmend in dieser Doku über seine Geschichte.
Ja. Und jetzt beleuchtet die Doku ja eben die Schattenseiten der Industrie. Also es geht um
die dunklen Seiten,
ja. Burnout haben wir gerade genannt. Es geht um Ausbeutung, es geht um sexualisierte Gewalt, um Depressionen. Inwieweit ist dieser Titel Crunch wichtig?
Crunch ist tatsächlich ein Begriff aus der Industrie. Crunch, stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie im Juni 2025, Dezember 2025 sollen Sie ein Videospiel veröffentlichen, aber die Arbeit, die Sie eigentlich haben, würde bedeuten, dass Sie eigentlich bis 2027 arbeiten müssten. Das heißt aber, Sie haben aber keine andere Wahl. Das Ding muss jetzt raus in einem halben Jahr. Also muss man crunchen. Und crunchen ist ein fast schon ironischer und zynischer Begriff gleichzeitig, weil er nämlich sagt, dass die Menschen, die da durch diese Industrie gezogen werden, quasi zermalmt werden. Es muss knirschen, ja. Die gehen kaputt. Und das ist der Begriff aus der Industrie selbst, der, wenn man in kreativen Berufen arbeitet, auch einer ist, den auch andere kennen. Also auch andere Menschen, die in so kreativen Berufen arbeiten, kennen das, diesen Begriff Crunch, wo man eben tatsächlich sich kaputt arbeitet.
So ein bisschen habe ich mich dabei ertappt bei diesem Gedanken, unendlich viele junge Menschen wollen in diese Industrie. Leidenschaft und, wenn man so will, Ausbeutung liegen da extrem dicht beieinander. Ja. Aber das ist ja so ein bisschen wie zum Beispiel auch in anderen Bereichen, wo ganz viele junge Leute hinwollen, sagen wir mal Mode oder dieses Model-Business oder wie auch immer. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, dieses Phänomen, wie es da beschrieben wird, also wie viel Ausbeutung, wie viel Machtmissbrauch da stattfindet, ist das nicht aber auch irgendwie letzten Endes in allen Bereichen so anzufinden, wo viel Geld fließt, wo viele Menschen hinwollen, wo eben Macht auch ganz nah neben Machtmissbrauch liegt?
Na klar, es ist, glaube ich, auch eine universelle Geschichte, weil es geht tatsächlich zum einen um Machtgefälle, also wir haben hier Leute, die mit sehr viel Liebe und Leidenschaft in der Industrie sind und deswegen auch leichter auszunehmen sind. Weil sie das so gerne tun. Das ist auch quasi der Trick, weil sie sagen, naja, ich will das noch fertig machen und das noch machen und das noch machen. Und sie tun das mit sehr viel Leidenschaft und deswegen sind sie leichter von der Industrie auszunehmen. Und auf der anderen Seite hast du in diesem Machtgefälle auch Menschen an der Spitze, die mit diesem Beruf selbst überhaupt nichts zu tun haben. Also die sind keine Videospieldesigner, die sind keine VideospielentwicklerInnen. Sie wissen nicht, was die Leute da tun, die da unter ihnen arbeiten. Sie sehen nur die Aktionäre. Die Videospielindustrie ist die größte Unterhaltungsindustrie der Welt. Sie ist größer als Film und Musik zusammen. Genommen. Also wir reden viel über Film und Musik, die sind klein im Vergleich zu der Videospielindustrie. Niemand weiß das so richtig. Die Leute, CEOs, das sind Menschen, die Millionen, Milliarden verdienen. Also es ist wirklich riesig. Und deswegen gibt es da diese Trennung eben zwischen oben und unten. Und die da oben, wie so oft, wissen das nicht, wie es da unten aussieht. Und die da unten lassen sich da in dem Sinne halt leicht ausnehmen. Es sind leichtes Opfer, leichte Beute.
Nach wie vor bei uns ist Keschrau Beros, hierzulande vor allem bekannt für seine wirklich formidablen Doku-Podcasts. Deine Podcasts waren bisher ja wirklich eher so an einzelnen Personen dran. Und du hast gerade im Fall von Ken Jebsen oder auch vom Drachenlord zu Leuten recherchiert, die, um es mal so zu formulieren, sehr, sehr polarisieren. Inwieweit hast du dich eigentlich dadurch auch selbst durchaus in Gefahr gebracht? Also wirst du mitunter sogar bedroht? Ich frage mich immer, ob du so unbehelligt und noch unter Klarnamen leben kannst. Wie ist das?
Es käme wahrscheinlich cooler, wenn ich das sagen würde, ne? Ich führe ein entspanntes Leben, gar kein Problem. Also wirklich null Probleme. Klar, es gibt so Leute, die einem komische Nachrichten schreiben. Und wir hatten nach dieser Daniela Klette-Geschichte auch Leute bei uns im Flur, irgendwelche betrunkenen Klette-Fans, die gesagt haben, ja, Schlöcher, und dann sind die einfach gegangen. Was ich finde, ist eine höfliche Form des Protests. Und ich für diesen Protest setze ich mich auch gerne demokratisch ein. Deswegen ist das super. Aber viel mehr als das gibt es nicht. Also ein bisschen im Internet, klar, wenn man irgendwas schreibt, sind da immer irgendwelche Leute, die irgendwas sagen. Aber ich führe ein tiefenentspanntes Leben.
Jetzt hast du gerade ja schon erzählt, dass eigentlich die Podcasts nur so eine Art Vorbereitung waren zu deinem raketengleichen Start in die Welt der Bewegtbilder. Diese Doku ist ja wirklich eine, die auch international wahnsinnig gut funktionieren würde. Gibt es da schon Pläne, dass man das vielleicht auch im Ausland in Übersetzung oder so zeigt? Weil das ist ja wirklich absolut kein deutsches Phänomen.
Hast du Ideen?
Ja, ich weiß nicht, das wird dir bestimmt aus den Händen gerissen.
Ja, also klar, es ist das Thema bietet sich natürlich sofort an. Wir haben da jetzt keine konkreten Pläne dahingehend.
Also ich finde wahnsinnig anrührend an dieser Doku, vor allem die Passagen, in denen es persönlich wird. Du hast sogar den Vater, deinen Vater mit eingebaut.
Ja.
Das ist echt entzückend. Also du hast ja gerade erzählt, der hat dir deine erste Nintendo geschenkt. Und man sieht dann in dem Abspann, wie er ins Bild kommt und sich neben dich auf die Couch setzt. Und du drückst ihm die Fernbedienung in die Hand und versuchst ihm Zelda beizubringen.
Ja.
Und das ist auch so, also A, habe ich mich natürlich gefragt, warum zur Hölle kommt er jetzt da auch noch vor? Und zweitens fand ich total krass, dass du ihm also Zelda erklärst und hier ist das Schwert und stell dir mal vor, das ist jetzt ein Taliban.
Ja, genau, das war so habe ich versucht, meinem Vater Zelda zu erklären. Stell dir vor, das ist ein Taliban und drück auf diesen Knopf und dann haust du ihn kaputt. So ungefähr, was man sich halt einem Taliban wünscht, mit einer Ast aus Zelda zusammengeschlagen zu werden. Aber wir sind friedfertige Leute hier natürlich. Naja, also er hat natürlich das empowered, er hat das unterstützt und deswegen kommt er in dem Film auch vor, in dieser einen Stelle, wo ich erzähle, wie er mir dieses Zelda-Spiel damals geschenkt hat, sehr ganz anrührend, so vom Hort abgeholt da damals und dieses Spiel war überall ausverkauft und er hatte es in seinem Handschuhfach im Auto versteckt und ich sollte ihm irgendwas da rausholen und dann war diese Kassette dort und es war natürlich ganz toll und ich erinnere mich bis heute daran und deswegen spielt er da so eine kleine Rolle und klar, er ist natürlich ein potenzieller Filmpreisträger, ist ja klar, also wie er sich da präsentiert.
Definitiv.
Hat. Also ja. Wenn der dafür die Awards, zumindest nicht eine Integrationsbambi mindestens bekommt dafür, dann weiß ich auch nicht.
Das wird passieren, keine Frage. Wenn wir auch nochmal weiterspinnen, bisher hast du dich eben wirklich vor allem dokumentarischen Formaten gewidmet. Hast du mal darüber nachgedacht, auch irgendwas Fiktionales zu basteln?
Ja, denke ich, aktiv drüber nach.
Okay, das heißt, wir werden engmaschig beobachten, was du da weiter so produzierst und freuen uns jetzt aber erstmal über die 75-minütige Dokumentation Crunch, Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie von Andan, das ist deine Produktionsfirma, und dem SWR zu finden in der ARD-Mediathek. Keschrau Bieros, meine Damen und Herren, vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.